Ja, ich mache es mal gleich ganz aktuell. Ich habe nach der Session heute früh einen Zettel bekommen. Lieber Michael, nach meiner Erkenntnis sind Yin und Yang nicht als Gegensätze zu verstehen. Sie symbolisieren die sich wandelnden Energien. Ursprünglich stellten sie die sonnenbeschienene und die Schattenseite eines Bogens dar. So wie der Sonnenlauf die Lichtverhältnisse ändert, so wandeln sich die Umstände in unserem Leben. Für mich ist dieses Symbol somit eine Darstellung und Erinnerung daran, woher wir kommen, wie wir auf Erden wandeln und dass, wenn das Leben endet, wieder ein Nichts, die große Leere, erreicht wird. Der Geist kann sich dessen bewusst sein. Aus dem Grund brauchen wir den Kurs. Okay, dann. Ich weiß nicht, ob ich noch langsamer reden kann. Müssen mal schauen. Okay. Also, im Kurs wird mir gesagt, es gibt den Kurs in Tausenden von Formen, aber nur diesen Kurs, nur diese Form bin ich in der Lage zu verstehen. Warum? Weil wir aus allem, was wir gelernt haben, Wissen gemacht haben und jetzt nicht mehr begreifen, erste Lektion, nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Ich habe allem die Bedeutung, in dem Fall Yin Yang, gegeben. Es wandelt sich alles, ja. Warum wandelt sich alles? Weil Gegensätze da sind. Wenn keine Gegensätze da sind, ist auch kein Wandel da. Also ist es, wenn ich nicht mehr verstehe, dass dann, wenn sich etwas wandelt, Gegensätze da sind, dann nützt mir das ganze Wissen von Yin und Yang nichts, weil ich es dann nicht verstehe, weil ich einen Unterschied mache zwischen Gegensätzen und Wandlung. Ich bin verantwortlich für alles, was ich sehe. Wenn ich Gegensätze sehe, bin ich dafür verantwortlich. Wenn ich sehe, das Leben endet, sagt mir der Kurs, das Gegenteil von Leben, das nicht endet, von ewigem Leben, ist Leben, das endet. Wenn aber Leben in Wahrheit gar kein Gegenteil hat, dann bin ich also im Gegenteil des Lebens, im Widerstand. Dann bin ich in Yin Yang, dann bin ich in der Illusion. Weil das eine Tatsache ist, ja, solange ich so denke, ist es für mich eine Tatsache. Warum? Weil mein Wille geschieht. Weil mir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und die Macht der Entscheidung, Moment, Gott entscheidet nicht. Denn wo kein Gegenteil da ist, kann ich auch nicht entscheiden. Also war meine erste Entscheidung falsch. Prinzipiell falsch. Die Wahrheit hat kein Gegenteil. Leben ist ewiges Leben, unbegrenztes Leben. Ich kann auch sagen göttliches Leben. Okay, ich kann auch den religiösen Terminus Gott dafür benutzen. Ich kann auch den Terminus reines Sein benutzen. Kann ich auch. Ich kann auch sagen, ich bin das Licht der Welt. Sobald es aber auch Schatten gibt, die Entscheidung war falsch. Die erste Entscheidung, die ich getroffen habe, war die, Angst zu haben, weil das meine erste Entscheidung war. Habe ich jetzt Angst zu entscheiden? Das ist sozusagen mein Urmisstrauen, meine Urangst, mein Urirrtum, meine falsche Entscheidung. Warum wurde es aber überhaupt zu einer Entscheidung? Weil ich mich wieder für die Wahrheit entscheiden kann. Weil ich die Freiheit und die Macht, die nur ich habe, Gott hat die Macht nicht zu entscheiden und auch nicht die Freiheit. Eben nicht. Gott entscheidet nicht. Die Wahrheit entscheidet nicht. Liebe entscheidet nicht. Wofür könnte sich Liebe entscheiden, außer nicht zu lieben? Wofür könnte sich der ewig Lebendige entscheiden, außer nicht leben zu wollen? Da ich mich aber bereits entschieden habe, kann ich die Entscheidung wieder aufheben. Was tut ein Wunder? Es nimmt es weg, was ich gemacht habe. Nicht es heilt Kranke, sondern es nimmt die Krankheit weg. Vergebung ist Heilung. Heilung ist kein eigentliches Tun. Heilung ist nicht schöpferisch. Eben nicht. Heilung ist nicht kreativ. Eben nicht. Also muss ich mir gar keine Heilmethoden ausdenken. Keine Heilmittel. Da ich das gemacht habe, weil ich jetzt alles projiziert habe, weil ich auch Liebe projiziert habe und Heilung ist eine, repräsentiert auf jeden Fall Liebe. Und eine Beziehung einzugehen, repräsentiert Einssein, in der Nähe sein wollen, untrennbar mit dem anderen eins sein wollen. Wenn ich mich wieder erinnern möchte, wer ich bin, muss ich eins begreifen. Diese Welt ist keine Tatsache. Denn eine Tatsache könnte ich nicht verändern. Hier findet aber ständig Veränderung statt. Hier gibt es ständig Gegensätze von Arm und Reich, von Gut und Böse. Das müsste auch jemand akzeptieren, der Yin-Yang lehrt. Er müsste akzeptieren, dass es Gegensätze gibt. Warum ernährt er sich vegan? Warum tut er das? Warum isst er kein Fleisch? Weil er einen Gegensatz sieht, den er nicht akzeptieren kann, weil es für ihn ein Gegensatz ist. Im Kurs wird mir gesagt, ich brauche mehr Ehrlichkeit. Ehrlichkeit heißt, dass ich mir erstmal wirklich gewahr werde, dass ich sehr wohl in Gegensätzen denke. Denn warum will ich kein Plastik? Warum will ich kein Mörder sein? Warum will ich nicht vergewaltigt werden? Weil das eine gegensätzliche Erfahrung für mich ist zu der Erfahrung, die ich eigentlich will. Sonst würde ich mich doch gar nicht dagegen wehren. Sonst würde ich sagen, mach doch, da wandelt sich ja nur was. Wenn ich aber ganz ehrlich bin, dann werde ich schon bemerken, dass das die Welt Illusionen sind, Illusionen von Gegensätzen, sind Illusionen von Unterschieden. Weil die sich abwechseln, entsteht ein ständiger Wandel mit fließenden Übergängen oder abrupten Übergängen, mit Größenunterschieden, mit Intensivität, Qualitätsunterschieden. Bis dahin, dass ich glaube, ich kann jemanden mehr lieben, jemanden total lieben, jemanden mögen, jemanden nicht mögen, jemanden überhaupt nicht mögen, bis dahin jemanden hassen. Mich mit jemandem vereinigen wollen oder wenn der andere sich mit mir vereinigen will, erlebe ich es als Vergewaltigung, obwohl er dasselbe macht. Das ist es, was ich begreifen muss. Damit ich weiß, damit ich erstmal begreife, dass ich leide. Dass ich leide. Und dieses Leid, das erlebe ich auch. Denn ich lebe. Ich, der Ewige, erlebe ständig begrenztes Leben. Erlebe ständig eine begrenzte Freude. Erlebe ständig begrenzte Beziehungen. Erlebe mich in einem begrenzten Raum. Erlebe, dass ein Mittagessen, selbst wenn es 3 Stunden dauert, ist es begrenzt. Zeitlich und auch räumlich. Selbst wenn ich jemanden liebe, glaube ich, das ist begrenzt, das kann enden. Also hat es ein Gegenteil, nämlich wo ich nicht mehr lieben kann. Also findet ein Wandel statt in meinem Gewahrsein. Ich liebe und das wandelt sich und auf einmal kann ich nicht mehr lieben, weil das Gegenteil eintritt. Im universellen Heilsplan, auch in der Form des Kurs in Wundern, wird mir in meiner Multikulti-Denkweise östliche Weisheiten, westliche Weisheiten, humanistische Psychologie, Schamanismus, wenn du die Lektionen ganz genau anschaust, wirst du bemerken, es sind Lektionen, die sind wie eine Meditation. Es sind Lektionen, da ist es wie wenn dich jemand schulmeistert. Es sind Lektionen, da wirst du aufgefordert, still zu werden. Es sind Lektionen, da wirst du aufgefordert, wie in der Kontemplation die Augen zuzumachen, dich zurückzuziehen. Es sind Lektionen, da wirst du in die Welt geschickt und es wird dir gesagt, du, da genügt ein Augenblick, das kannst du auch am Fließband machen. Es ist also genau das, wie du jetzt momentan lebst. Wenn du jetzt noch dein Bedürfnis in einem anderen siehst, auch das kennst du, meine Meile in den Mokassins eines anderen gehen, dich in einen anderen hineinversetzen. Nicht nur an dich denken, Mitgefühl mit einem anderen haben, dann stößt du eigentlich immer wieder auf den universellen Kurs, der immer denselben Inhalt hatte. Du bist ohne Schuld. Du bist kein Körper. So was liest du auch schon in der Bhagavad Gita, dass du keiner bist, wenn du genau hinschaust. Das ist eine Erfahrung, die machst du in der schamanischen Einweihung, dass du kein Körper bist. Dass du deine Angst kontrollieren sollst. Warum machst du Einweihungen, wo du, was weiß ich, in der Höhle bist und die wird verschlossen? Oder du begegnest deinem Totemtier, das deine Angst repräsentiert. Und du sollst was lernen, dass das deine Angst ist. Die hast du gemacht. Deine Gedanken sind Bilder, irgendwelche schrecklichen wilden Tiere, irgendwelche bösen Mütter und Väter, irgendwelche bösen Terrorgruppen, irgendwelche bösen Atomkraftwerke mit einer bösen Energie, mit einer negativen Energie. Die Dinge sind wie meine Gedanken. Meine Gedanken sind Bilder. Und immer bin ich dafür verantwortlich, für alles, was ich wahrnehme. Und solange ich dabei bleibe, solange ich urteile, werde ich mich selber so beurteilen, wie ich geurteilt habe. Ich kann mich nicht ausnehmen. Ich werde den Gesetzen, die ich aufstelle, die werden für mich so gelten, dass ich glauben muss, dass das eine Tatsache ist. Da komme ich nicht drum rum. Das ist dann das Gesetz des Karma. Und dann werde ich versuchen, dieses Karma irgendwie abzuarbeiten. Und wenn das Karma einer Krankheit ist, werde ich versuchen, die Krankheit zu heilen. Was ist das anderes als Karma abarbeiten, als sühnen, als heilen wollen, als etwas ausgleichen, als etwas wieder gut machen? Da das Ganze aber ein Kreislauf ist, da offensichtlich das Gute mit dem Bösen interagiert, da die Heilung mit der Krankheit interagiert, sind die beiden Gegensätze Krankheit und Gesundheit in einem ständigen Wandel, in einem ständigen Wandelsprozess, wie die Jahreszeiten auch. Und der Kreislauf schließt sich. Und ich bin in einer geschlossenen Situation und komme nicht raus, wie in einem Rad. Und das Zentrum, die Narbe, der Dreh- und Angelpunkt, ist der Tod, um den sich das ganze Leben dann dreht. Was versuche ich mit dem Kurs? Ich versuche hier, jenseits von Gut und Böse, jenseits von Schuld und Unschuld, die Sühne für mich anzunehmen. Und von da aus sind alles Fehler. Auch die Heilung ist ein Fehler, weil sie mit der Krankheit interagiert. Auch meine guten Absichten sind, warum Fehler? Wenn es für mich wahr ist, werde ich es nicht berichtigen. Werde ich nicht vergeben. Ich werde es nicht tun. Denn wer berichtigt schon die Wahrheit? Wer macht es? Ist es tatsächlich möglich, dass die Wahrheit eine Beziehung, dass das Gute eine Beziehung mit dem Bösen eingeht? Sind der Teufel und Gott, sind die tatsächlich ein Paar? Sind die in einer Beziehung? Arbeiten die zusammen? Ist es tatsächlich möglich, dass eine positive und eine negative Energie in einer Interaktion miteinander sein wollen? Woran kann ich bemerken, dass ich das nicht will? Auf der oberflächlichsten Ebene meiner Wahrnehmung kann ich es bemerken. Ich will nicht absichtlich in mein Essen Altöl schütten. Ich will damit nicht interagieren. Ich will es nicht vereinigen in mir. Ich will keinen Kompromiss eingehen. Ich will die reine Vernunft. Ich will ein reines Herz haben. Ich will nur Licht. Ich will nur lieben. Ich will nur heilen. Ich will nur vereinigt sein. Es gibt keinen Grund, mich zu trennen. Den kann es nicht geben. Denn woher, wer sollte die Ursache sein für Trennung? Wer sollte die Ursache sein für Krankheit? Wo sollte die sein? Wenn ich in meinen Geist schaue, dann finde ich die absurdeste Mischung von Gedanken, die es überhaupt gibt. Also brauche ich Läuterung des Geistes, einen Läuterungsprozess, wo alles, was ich wahrnehme, alles, völlig egal was, ich sehe immer Unterschiede. Während mein Blick hier schweift, verändert sich ständig das, was ich sehe. Es ist etwas Rastloses. Es ist etwas, was Stress verursacht. Es ist etwas, was mir Angst macht. Es ist etwas, wo ich keinen Frieden finde. Wie der Kurs mir sagt, meine bedeutungslosen Gedanken erzeugen eine bedeutungslose Welt und eine bedeutungslose Welt erregt ständig Angst. Ständig Angst. Selbst wenn ich mein Kind liebe, habe ich Angst, dass ihm was passiert. Ist mein Kind erregt Angst bei mir? Das muss ich begreifen. Es erregt Angst. Es inspiriert nicht Liebe. Es erregt Angst. Und dann gebe ich dem Angsterregenden die Bedeutung, das ist aber mein Kind, das möchte ich doch lieben. Was bedeutet dann Liebe? Angst haben. Was sagt mir der Kurs? Es gibt nur zwei Gefühle. Angst oder Liebe. Warum habe ich jetzt zuerst Angst gesagt? Weil ich hier zuerst Angst wahrnehme. Denn das Ego spricht immer zuerst. Warum? Weil ich es gemacht habe. Weil es sich manifestiert hat in einem Traum. Wie komme ich aus diesem Traum, in dem selbst wenn ich liebe, muss ich noch Angst haben? So dass ich also nie ein reines Herz haben könnte, so dass mir immer mein Herz, während ich liebe, müsste es mir latent wehtun. Ich müsste in der ständigen, so wie ich weiß nie, wenn mein Handy bimmelt. Was ist die Botschaft? Ist es die nächste Hiobsbotschaft? Wenn ich den Fernseher anmache, das Radio anmache, ich höre nur Hiobsbotschaften. Okay. Schützt mich vegane Ernährung? Schützt sie mich? Hilft sie mir, damit mir nichts Böses widerfahren kann? Kann ich mein Kind durch meine Liebe beschützen? Wer hat die Macht? Der Autounfall? Der Kindesmörder? Die Kinderkrankheit? Wer hat die Macht? Wovor habe ich Angst? Was wehre ich ab? Das, was mich bedroht. Warum schützt die Liebe nicht? Hat die Liebe keine Macht? Hat der Frieden keine Macht? Hat Gott keine Macht? Habe ich keine Macht? Mit dem Kurs lerne ich in meinem Geist auf genau den schieren Schrecken zu schauen, den ich in der Welt jeden Tag erlebe. In meinem Zimmer, auf der Straße, wenn ich die Augen zumache, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, bei meinen älteren Großeltern, bei meinen Vorfahren, egal wo, bei den Tieren, bei den Pflanzen, Selbst die technischen Dinge machen mir Angst, denn auch sie können mich bedrohen. Sie sind auch selber bedroht. So ein technisches Ding, das ich brauche, kann kaputt gehen. Also ist das für mich eine Bedrohung, denn ich brauche das. Also machen mir auch die technischen Dinge Angst. Mit dem Kurs verdränge ich also nicht die Angst ständig durch gesunde Ernährung, durch irgendwelche schönen Dinge, dadurch, dass ich meinen Körper fit halte, dadurch, dass ich meine Freunde wertschätze, sondern mit dem Kurs soll was ganz anderes passieren. Auch wenn das am Anfang sehr unangenehm ist. Ich soll bemerken, dass ich mit dieser Angst, Angst vor der Liebe habe, die mich erhält, die mich in jeder Situation erhält. Und jetzt brauche ich den Bruder, der genauso ein Mensch war wie du und ich auch. Und das ist es, was wir begreifen müssen. Jesus war ein Mensch wie du und ich. Er hatte genauso ein Ego wie du und ich. Ganz genauso. Also vergiss die Mythologie um Jesus. Es fällt kein Meister vom Himmel, okay? So viel ich weiß, steigen Meister auf. Es ist noch nie ein Meister inkarniert. Das tun Meister nicht. Wir sind diejenigen, die, wenn wir wollen, ihm nachfolgen. Also muss ich das begreifen. Jesus war ein Typ, ganz genau wie du und ich auch. Das ist sein Kurs. Ihm ist dasselbe widerfahren, was jedem von uns auch widerfahren kann. In einer ganz extremen Form. Er hat ganz massives Leid erlebt, bis hin zum Tod. Verraten, verlassen von seinen Freunden, unschuldig beschuldigt. Also das, was du am wenigsten abkannst. Er war natürlich auch in den Augen vieler schuldig, denn er hat ja Gott gelästert. Er hat sich ja nicht an die 10 Gebote gehalten. Er hat sich auch an die Gebote der Essener nicht gehalten. Er hat Fisch gegessen, Wein getrunken, er war mit sogenannten Unreinen zusammen, er hat keinen Kult gemacht, er hat sich seine Jünger nicht ausgesucht, eben nicht. Der Schüler kommt zum Lehrer, der Lehrer sucht nicht aus. Was tut der Lehrer? Er vertraut, dass der Schüler das, wann auch immer, wenn er den Zeitpunkt wählt, verstehen wird. Selbst wenn er es jetzt noch nicht versteht. Er nimmt also die Sühne an. Egal, wofür er beschuldigt wird oder wofür nicht. Und du wirst in dieser Welt, natürlich auch wenn du einen spirituellen Weg gehst, beschuldigt werden, wenn du keinen Kult mehr mitmachst. Wenn du keine Essensvorschriften mehr einhältst. Keine Beziehungsvorschriften mehr einhältst, nicht eine bestimmte Heilmethode forcierst und eine andere ablehnst. Wenn du also tatsächlich jenseits von Gut und Böse heilig sein willst, heilig, und das für dich in Anspruch nimmst, wo dir alle Dinge heilig sind, um des Zweckes willen, wofür du sie benutzt. Und dann kannst du Wein trinken und dann kannst du Fleisch essen. Um eine Lektion zu lernen. Dann hältst du dem anderen nicht eine Predigt, das ist aber böse und damit schadest du und es ist aber nicht gut. Nein, wir wollen ja die Welt nicht erhalten in ihrem Zerstörungsprozess, in ihrem ständigen Zerstörungsprozess, sondern wir begreifen, der Geist hat kein zerstörerisches Potenzial. Sonst würdest du nicht wieder wie der Phönix aus der Asche neu inkarnieren. Aber wozu dieses sinnlose Zerstören, diese sinnlosen Tode? Für uns sind sie sinnlos geworden. Für uns, weil wir eine andere Perspektive haben. Warum? Weil es eine Welt gibt, in der Gegenteile keine Rolle spielen, in der Wandel keine Rolle spielt, in der nichts geschützt werden muss, in der Liebe nicht die Bedeutung hat, jemanden trösten zu müssen, jemanden heilen zu müssen, jemanden helfen zu müssen, damit du überhaupt zeigen kannst, dass du liebst, wo du nicht ein schwaches Kind großziehen musst, bis es stark wird, aber selbst dann nützt ihm seine Stärke nichts. Wo du also überhaupt nicht die Bedeutung von Liebe lehrst. Wir lehren nicht die Bedeutung von Liebe, wir lehren Liebe. Ohne jegliche Bedeutung. Also wir lehren nicht Angst, und geben der Angst dann die Bedeutung von Liebe. Wir lehren nicht, meine Angriffsgedanken greifen meine Verletzlichkeit an. Wir lehren nicht das verletzte innere Kind, das schwache innere Kind, das leiden könnende innere Kind, sondern wir lehren, meine Angriffsgedanken greifen meine Unverletzlichkeit an. Warum? Weil sie jetzt sinnlos sind. Wie lang ist Vergewaltigung sinnvoll, Bruder? Solange du verletzlich bist. Das müssen wir begreifen. Wir müssen uns ermahnen lassen. Wir dürfen nicht vorschnell sagen, ja, das ist doch aber böse, wenn jemand, und du musst doch das innere Kind. Nein, einen Augenblick still sein und zurücktreten und einen Augenblick gar nichts fühlen, überhaupt nichts. Und dann begreifen, das ist Wahnsinn, was wir da lernen. Solange ich verletzlich bin, ist die brutalste Vergewaltigung sinnvoll. Denn ich erreiche damit das, was ich als Prämisse vorgebe. Ich bin verletzlich. Ich habe aber keine nichtigen Gedanken. Meine Gedanken haben Wirkungen. Das darf ich nicht vergessen. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin. In diesem Traum habe ich aber völlig vergessen, wer ich bin. Und darum brauche ich so Lektionen wie, in Gott ist keine Grausamkeit und keine ist in mir. Wenn ich aber verletzlich bin, dann ist in mir Grausamkeit, dann ist sie latent bereits da, dann bin ich empfänglich dafür. Und wenn ich empfänglich dafür bin, dann will ich das. Also ist meine Verletzlichkeit ein seltsamer Wunsch, der in Erfüllung geht. Und jetzt ist Vergewaltigung das Mittel dazu. Und Krankheit das Mittel dazu. Und Erniedrigung das Mittel dazu. Und gemobbt werden das Mittel dazu. und dass mein Kind vor meinen Augen in einem brennenden Haus verbrennt, das Mittel dazu. Wir können froh sein, dass diese Welt eine Illusion ist. Moment, das schreit aber nach Berichtigung. Das kann ich doch nicht einfach akzeptieren als eine Tatsache. Wo ist denn da die Liebe? Was vermag denn da die Liebe? Da ist Liebe doch Larifari. Was ist denn da Liebe? Jemanden, der verletzt wurde, in den Arm nehmen und sagen, ja, ich weiß, dass das schrecklich für dich ist. Wie bitte? Was hilft denn das? Welche Macht ist denn da in meiner Liebe? Habe ich vergessen, dass Gott nur Liebe ist und daher bin ich es auch? Habe ich vergessen, welche Macht mir gegeben wird, damit ich sie geben kann? Bin ich so geblendet von dieser Welt? Bin ich so abgelenkt? Ja. Was helfen mir also meine Heilspläne? Sie helfen nicht, sie bezeugen die Macht des Bösen, die Macht des Todes. Sie bezeugen, dass Gott tot ist, okay? Und der Tod lebt. Sie bezeugen, dass die Liebe, kannst vergessen, hat keine Macht mehr. Außer, ich liebe dich so und das spüre ich jetzt und das liebe ich, was weiß ich, beim Miteinander schlafen und beim Streicheln. Aber was hilft mir das? Das ist ein Ritual. Hat einen Anfang und ein Ende. Und dann liebe ich beim Einkaufen. Liebe ich in der Firma. Liebe ich beim Autofahren. Liebe ich denjenigen, der neben mir steht. Tatsächlich. Ich meine, so wirklich, wie ich mein Kind liebe, wenn ich mein Kind liebe. So wirklich, wie ich meinen Partner liebe, wenn ich mit dem liebevoll schlafe. Also so, dass Liebe eine Wirkung hat in meiner Wahrnehmung. Eine Wirkung, die alles beherrscht. Die das Einzige ist, was ich wahrnehme. Das Einzige, was ich fühle. Und kann es sein, dass Liebe bevorzugt? Ist es überhaupt möglich, nur einen Menschen zu lieben? Ist das möglich? Ist das Liebe? Ist es Liebe? Passt sich Liebe an Bedingungen an? Oder ist Liebe bedingungslos? Immer dieselbe Liebe, egal unter welcher Bedingung, in welchem Zustand, in welcher Situation ich gerade zu sein scheine oder dominiert die Bedingung. Und Liebe wird allmählich so etwas, was ich überhaupt nicht mehr wahrnehmen kann. Mit Hilfe von Vergebung soll ich bemerken, dass mein Geist so heilt, dass Liebe die Macht ist, die alle Bedingungen, die scheinbar positiv-negativ sind, scheinbar gesund und böse, scheinbar vegan oder fleischlich sind, dass das nicht mehr dominiert, eben nicht, sondern das dient. Und zwar wozu? Wozu? Um immer dieselbe Liebe erleben zu können, in derselben Allmacht, in derselben Kompromisslosigkeit, in derselben Güte, in derselben Zärtlichkeit, in derselben Sanftheit. Aber solange Zärtlichkeit weniger Macht hat als Brutalität, weniger Macht hat, habe ich wohl noch nie allmächtige Zärtlichkeit gefühlt. Also stimmt was mit meinem Gewahrsein nicht, mit dem, wie es mir geht. Was ist der Körper? Er ist nur ein Teil meiner Wahrnehmung. Was sind die Sinne des Körpers? Die Sinne, mit denen ich wahrnehmen kann, was mein Geist erschafft oder in dem Fall, was mein Geist träumt. Also was mein Geist tut, was mein Geist für mich wirklich macht. Natürlich auch, wenn ich den Körper wahrnehme. Klar. Wenn ich aber dem Körper eine eigene Macht gebe und da schon sage, das hat die Energie und der Stein hat die Energie und das Atomkraftwerk hat die Energie und das Essen hat die und Elektrizität hat die Energie. Dann mache ich Machtspiele. Dann verplemper ich die Macht, die mir zur Verfügung steht. Dann projiziere ich die ständig nach außen, sie kommt ständig so wieder zu mir zurück. Und ich bin derjenige, der das alles erlebt. Natürlich ist es für mich dann so, dass alles eine andere Energie hat. Das sind die Bedingungen, unter denen ich dann lebe. Warum habe ich aber dann schon vor Jahrtausenden gelehrt, dass Liebe bedingungsfrei, bedingungslos immer Liebe ist? Um dann zu lehren, aber das hat die Energie und da muss ich mich schützen. Moment, hier lehre ich. Hier folge ich einem inneren Guru, einem inneren Lehrer. Und wer ist dieser innere Guru, dieser innere Lehrer? Wer ist diese innere Stimme, der ich folgen will, die immer zuerst spricht? Für die sogar Gott diese Welt, Yin Yang, erschaffen hat. Das Ego, natürlich. Mein, klar, aber was ist das Ego? Das Ego ist an sich nur eine seltsame Art und Weise, meinen Geist, der Vater, der Gott ist, der Ursache ist, zu benutzen. Also brauche ich einen Lehrer, nicht einen Lehrer, der mir sagt, was für mich stimmt. Nicht einen Lehrer, der mir sagt, was ich tun soll, im Unterschied zu dir. Sondern ich brauche einen Lehrer, der mich in Kommunikation bringt. Eine Stimme, die immer zu zweien spricht. Eine Stimme, die in dir genau dasselbe sagt wie in mir, sodass wir eines Geistes sein können, in einer Absicht. Das geht aber nicht mit der Stimme, die urteilt, denn dein innerer Lehrer urteilt anders als meiner. Dir schmeckt was, was mir nicht schmeckt. Ich darf die Ebenen nicht verwechseln. Ich muss das völlig klar haben. In meiner Entscheidung für den Heiligen Geist entscheide ich mich für Non-Dualität. Yin-Yang ist aber das, was Dualität ist. Sonst wären das nicht zwei verschiedene Begriffe. zwei, duo, Dualität. Oder werden immer zwei Begriffe benutzt. Während, wenn ich den Heiligen Geist höre, dann benutze ich immer einen Begriff. Ich nehme die Sühne für mich an. Ja, und da gibt es keine Unsühne. Da gibt es nur die Sühne. Meine einzige Funktion ist Vergebung. Nicht gut oder böse urteilen, Vergebung. Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Bis dahin, du bist mein Bruder. Wenn das ein männlicher Begriff wäre, würde ich zum Heiligen Geist sagen, weißt du was? Ich liebe aber auch gern Frauen. Das würde mir fehlen. Mir würde eine Schwester fehlen, ganz eindeutig. Solange ich so denke, würde mir als Mann eine Schwester fehlen. Klar, da würde ich was opfern. Also muss Bruder ein non-dualer Begriff sein, der mit dem Urteilengeist überhaupt nichts mehr zu tun hat. So wie die Sühne oder wie der Vater. Wenn Gott der Vater wäre, der Männliche, würde ich sagen, nee, interessiert mich nicht. Will ich nicht. Wenn, dann würde ich Vater, Mutter wollen. Das würde aber wieder meinen dualen Geist füttern. Ich würde wieder Unterschiede sehen. Ich würde wieder in dem alten Denken bleiben, prinzipiell. Ich würde wieder an dieser Welt weiter mitbasteln. Mein Geist. Das würde mich nicht erlösen. Mich, den, der ich wirklich bin, von dem ich weiß, dass ich das bin. Manche von euch haben vielleicht auch schon die Erfahrung mal gemacht. In Wahrheit hat sie jeder gemacht, denn jeder kommt aus der Erfahrung. Jeder. Also ist diese Erfahrung in dir, klar. Aber wie finde ich dahin wieder zurück? Indem ich Erlösung lehre. Und jetzt dienen mir. Jetzt dient mir alles, was sich manifestiert hat. Und während ich es zwar nicht mehr manifestiere, manifestieren es viele meiner Brüder sowieso immer noch. Also steht es mir sowieso zur Verfügung. Denn Geister sind verbunden. Wir sind also auch für diejenigen, die weiterhin noch Yin-Yang lehren, die weiterhin noch diese Welt lehren, überhaupt keine Bedrohung. Denn wir nehmen ja niemanden die Welt weg. Denn jeder Geist entscheidet es selber. Also kann ich auch da, selbst wenn meine Freunde mich beschuldigen, dass ich an der Welt nicht mehr mitmache, ich kann die Sühne für mich annehmen, denn ich mache mich bei niemandem schuldig. Denn jeder entscheidet selber, wie lange er sich noch an diese Welt binden will. Also kann ich in dieser Welt tatsächlich Frieden geben, auch wenn ich beschuldigt werde. Völlig egal, wer das ist, selbst wenn mich niemand versteht. Ich meine, ich habe immerhin zeitlich gesehen 2000 Jahre länger gebraucht als Jesus, bis ich es beginne zu verstehen, was er gelehrt hat, was er gelernt hat. Ich sage das nur, weil diese Schuld eine ganz eigenartige Anziehungskraft ausübt. Und das hängt mit den Beziehungen zusammen, mit den sehr wirklichen Beziehungen, die jeder von uns gemacht hat, mit seinen Freunden, mit den Eltern, mit Kindern, mit was weiß ich, mit den Weggefährten, die jeder hier so hat. Wenn ich nach der Unschuld gehen würde, könnte ich mich nie wirklich erlösen. Das wäre nicht möglich. Weil ich immer nach irgendwelchen Gesetzen, die ich hier aufgestellt habe, und das sind immer Gesetze, die für den Körper gelten. Und für das, was ich mit dem Körper tue. Und für das, was ich mit der Welt hier tue. Wie ich mit den Bäumen, den Tieren, dem Essen und so weiter umgehe. Würde ich immer nach irgendeinem Urteil schuldig sein. Und darum wird mir gesagt, ich helfe letztendlich dem Heiligen Geist, die ganze Welt von allem zu befreien, was mich an die Welt binden würde. Ich würde nicht rauskommen, denn ich würde der Welt meine Unschuld schulden. Ich würde meinen Freunden meine Unschuld schulden. Ich würde mir womöglich, meinem Körper, die Unschuld schulden, so wie ich meine Unschuld für mich selber formuliert habe. Jetzt ist die Sache die, jeder, der seine Unschuld formuliert hat, er glaubt natürlich, dass die Unschuld die wahre Unschuld ist. Die einzige. Die, nach der sich eigentlich jeder richten sollte. Das ist die Art und Weise, wie du wie ein Lehrer zum Prediger wird. Wie er anderen eine Predigt hält. Das ist richtig, das ist falsch. So musst du dich ernähren. Die Heilmethode ist die richtige. So musst du Beziehung leben. Das ist der richtige Gott. So gehst du in Wahrheit unschuldig mit der Welt um. So ein Auto musst du dir kaufen. So musst du Auto fahren. So viel Wasser darfst du verbrauchen. Wenn du mehr verbrauchst, bist du schuldig. Womit hängt das zusammen? Was ist der erste Satz im Kurs? Nichts Wirkliches kann bedroht sein. Nichts Wirkliches kann bedroht sein, da hier alles bedroht ist. Auch ein Atomkraftwerk ist bedroht. Auch böse Menschen sind bedroht. Auch Mörder sind bedroht. Ja? Auch Attentäter sind bedroht. Und ich verantwortlich bin für alles, was ich sehe. Muss ich allmählich die Angst, die ich unwillkürlich empfinde, anders definieren? Es ist nicht die Angst vorm Tod. Es ist nicht die Angst vorm Bösen. Es ist nicht die Angst vor Menschen, die mich hassen. Es ist nicht die Angst vor den Menschen, die alles kaputt machen und die mir meine Lieben, die Menschen, die ich liebe, wegnehmen und rauben und fürchterlich quälen und vielleicht sogar ermorden wollen. Es ist die Angst vor der Liebe. Es ist die Angst vor der Heilung. Es ist die Angst vor dem Frieden. Denn wenn ich diese Angst nicht hätte, würde ich gar nicht etwas sehen, was bedroht ist. Dann hätte ich überhaupt keine Angst. Wie kann ich einen Augenblick erleben, keine Angst zu haben? Überhaupt nicht. Indem ich es will. Das ist die Grundvoraussetzung. Indem ich es überhaupt will, als das Einzige, was ich will. Und jetzt wird mir eine Art und Weise gegeben, zu denken, zu sprechen, also zu lehren, in der ich selber mir keine Angst mehr mache, während ich denke und während ich lehre. Indem ich nur Liebe lehre. Da mir das, wenn ich jetzt lehre, mein Vater hat mich geschlagen, dann lehre ich Angst. Was könnte mir jetzt helfen? Das Leben im Augenblick. Ich bin zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ich kann jetzt, das lehren, was ich lernen will, egal an wen ich denke. Ich kann die Macht der Entscheidung, die habe ich, ich entscheide, was ich jetzt lernen will. Und ich habe die Freiheit dazu. Die Vergangenheit bindet mich nicht. Ich bin nicht abhängig von der Vergangenheit, von einem anderen Ort, von dort, von dem Ort meiner Kindheit, sondern ich kann hier und jetzt, kann ich das lehren, was ich lernen will. Ich vergib ihm, was er nicht getan hat. Denn ich will jetzt nicht, dass er es getan hat. Moment, ist dein Wille frei oder ist er gebunden? Was ist dein Wille? Hast du einen freien Willen? Ja oder nein? Mach keinen Kompromiss. Diese Freiheit, diese Macht, das ist dein Wille. Und du bist ermächtigt. Was will Gott? Was will er? Dich daran binden? Und zwar so, dass du es in einem kinesiologischen Test 30 Jahre später immer noch nachweisen kannst? Moment, willst du es? Willst du es? Oder hast du geglaubt, es ist so? Bist du falschen Propheten nachgefolgt? Was haben sie dir gesagt, worauf du achten musst, was zum Mund reinkommt? Was hat Jesus gesagt? Spielt keine Rolle, was zum Mund rauskommt. Das ist für dich entscheidend. Das ist wichtig. Ich muss eins bemerken. Ich hatte null Ahnung vom freien Willen. Ich wusste nicht, dass mein Wille frei ist. Ich hatte alle möglichen Informationen aus irgendwelchen schlauen Büchern. Ja, ich bin immer im Hier und Jetzt. Moment, stimmt das? Stimmt's für mich? Oder treibe ich mich in der Vergangenheit und in anderen Orten rum? Und bin nur mit dem Körper halt jetzt um 3:30 hier in diesem Zimmer, aber nicht im Geist. Ich wusste nicht, dass ich tatsächlich für alles verantwortlich bin, was ich jetzt wahrnehme, wie ich jemanden wahrnehme. Denn das ist das, was ich jetzt wahrnehme, mit geschlossenen Augen. Ich wusste nicht, dass ich die Gefühle wähle, dass ich sie wählen kann. Das wusste ich nicht. Warum? Ich habe humanistische Psychologie studiert, da habe ich es nicht gelernt. Ich habe Pädagogik studiert, da habe ich es nicht gelernt. Ich habe Theologie studiert, da habe ich es nicht gelernt. Ich habe Medizin studiert, da habe ich es nicht gelernt. Ich habe Alternativmedizin studiert, war irgendwo in Orcas Island bei einem Schamanen, habe das bei ihm nicht gelernt. Ich war bei Kahunas auf Hawaii. Das habe ich nicht gelernt. Ich spreche jetzt gerade von mir. Ich habe ganz viel gelernt, ganz viel. Ich habe immer wieder in meinem Leben alles aufgegeben und bin irgendwo hin, um da was angeblich Alternatives zu lernen, bis ich gemerkt habe, alter Wein in neuen Schläuchen, in anderen Flaschen oder in alten Flaschen, in noch älteren Flaschen. Auf irgendwelchen Papyrusrollen geschrieben, noch ältere Bücher. Hab den Unterschied zwischen modern und alt gesehen. Hat sich wirklich was verändert oder ist es ein völlig bedeutungsloser Wandel? Ist das etwas, was sich nur ständig wandelt, ohne dass eine Veränderung passiert? Oder haben wir die Möglichkeit, habe ich tatsächlich die Möglichkeit, mich jetzt zu entscheiden, ich lasse die Vergangenheit vergehen. Warum? Weil ich nicht will, dass die Vergangenheit es jetzt dominiert, dass die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt. Dass ich einen heiligen Augenblick erlebe, in dem der andere das tatsächlich nicht getan hat. Denselben Bruder ohne Sünde sehen. Ohne den Fehler, der eine Sünde ist, weil ich nicht glaube, dass ich das so berichtigen kann, dass es nicht geschehen ist. Dass es einfach nicht geschehen ist. Weil es vergeht, weil Gott allem, was nicht Liebe ist, die Gabe der Vergangenheit gegeben hat, dass es vergänglich ist. Es nützt mir aber nichts, das zu wissen und es dann ständig mit mir rumzuschleppen und dann auch noch sagen, das hat mich geprägt und dann auch noch sagen, das verletzt mich immer noch. Dann bin ich ja stigmatisiert. Dann stecke ich ja in der Schublade drin. Dann bin ich ja gefangen. Dann bin ich ja gekreuzigt. Dann spielt ja die Kreuzigung eine Rolle. Dann spielt die Krankheit eine Rolle. Dann spielt all das eine Rolle. Was ich eigentlich nicht will, dass es eine Rolle spielt. In meinem Leben. Denn es ist für mich absurd, zu glauben, dass mein Leben nicht vollständig heilen kann. Denn welche Macht hat dann mein Wille? Außerdem bin ich mir eines sicher. Derjenige, der mich geschlagen hat, ist nicht glücklich. Wenn ich aber meinen Nächsten wie mich selbst liebe, dann will ich, dass der glücklich ist. Dann will ich nicht, dass der sich schuldig fühlen muss. Denn wenn der sich schuldig fühlen muss, dann bin ich das unschuldige Opfer. Da pfeife ich drauf. Das hilft mir nichts. Und meine Freunde, die mich dann als unschuldiges Opfer trösten, helfen mir nicht. Hier, ja, fuck it. Das ist mein Fuck. Was soll das? Wo ist dein Wille? Wer sind wir? Können wir uns so lieben, dass alles heilen kann? Kann ich meinen Nächsten lieben wie mich selbst? Also ist derjenige mein Erlöser, wenn ich ihm hier und jetzt eine andere Entscheidung treffe. Jetzt muss ich aber die ganze Situation vergeben betrachten wollen. Und alle meine Gefühle und die Gefühle des anderen und die Bosheit. Ja, der hat es aber absichtlich gemacht. Diesen Gedanken will ich nicht. Was werde ich allmählich bemerken? Was werde ich bemerken? Dass meine Gedanken Bilder sind. Ich werde denselben Körper, denselben Vater, denselben Lehrer, dieselbe Mutter anders wahrnehmen. Nicht mit diesem wutverzerrten Gesicht. Eben nicht. Denn mein Geist macht immer die Welt wirklich, die mein Geist wirklich macht, mit den Gedanken. Und unabhängig von mir existiert keine Welt. Woher hast du den Begriff schon mal gehört? Kannst du ihn verstehen? Macht ein Baum im Fallen ein Geräusch, wenn niemand da ist? Okay. Okay. Das sollten nur Lernhilfen sein für uns. Nur das. Nur das. Mehr sollte es nicht sein, um innezuhalten und zu bemerken, hoppala, ist es möglich, etwas völlig anderes zu lehren, als das, was ich schon gelernt habe? Muss ich tatsächlich aus meinen vergangenen Fehlern lernen? Oder kann ich tatsächlich den Moment erwischen, von dem aus ich alles neu mache? Und zwar so, wie wir beide es wollen. Wenn ich meinen Nächsten liebe, wenn ich mein Bedürfnis in meinem Vater sehe, dann finde ich in ihm nicht das Bedürfnis, sich schuldig zu fühlen. Ich finde ihm nicht das Bedürfnis, zu schlagen. Das Bedürfnis nicht. Ich finde in niemandem das Bedürfnis, zu sterben, zu leiden. In überhaupt niemand. Ich finde in niemandem das Bedürfnis, mich zu hassen. Da gibt es keinen Grund dafür. Aber ich muss meinen Geist schulen. Ich muss ihn systematisch schulen. In jeder Situation. Warum in jeder Situation? Ja, damit ich in jeder Situation glücklich sein kann. In allen Situationen. Und umso mehr bemerke ich, dass weil ich meinen Geist trainiere, macht mein Geist für mich eine Welt wirklich, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte, die aber dennoch da ist. Und das ist die wahre Wahrnehmung, das ist die Welt der Vergebung. Und je mehr ich das willentlich tue, umso mehr bemerke ich, ich will gar nicht mehr, dass mich jemand geschlagen hat. Ich will meine Gegenwart mir nicht so versauen. Ich will das nicht, denn mein Leben ist immer ein gegenwärtiges Leben und wird immer gegenwärtig sein. Ich werde immer leben, klar, sonst würde ich nicht jetzt leben, wenn ich nicht immer leben würde. Wahrnehmung ist doch nur eine seltsame Art und Weise, sein Leben zu gestalten, sein ewiges Leben zu gestalten. Das ist alles. Aber wie kann ich aus dieser angsterregenden Lebens- und Beziehungsgestaltung allmählich ein Leben erleben, in dem meine Beziehungen eine Quelle der Freude sind, eine Quelle der Heilung. Das geht dann, wenn ich krank bin und ich gehe zum Arzt und es geht nicht um meine Krankheit, sondern um den Arzt und mich, um die Beziehung. Und dann kann ich was bemerken. Dann erst stört meine Krankheit. Dann ist meine Krankheit sinnlos geworden, weil sie nicht mehr Thema ist, weil es nicht mehr um sie geht. Aber jetzt wieder zurück, solange ich verletzlich bin, gibt es keine sinnlose Krankheit. Solange nicht der einzige Zweck der Welt Heilung ist, werde ich mich nicht wirklich gegen jede Krankheit entscheiden. Ich werde es nicht tun, das kann keiner von euch, niemand. Immer wirst du irgendwo einen Kompromiss eingehen, dann hat die Welt aber tatsächlich zwei Ziele, zu leben und zu sterben, zu leiden und zu heilen, gut zu sein und böse, jung zu sein und alt. Mit jemandem in Beziehung zu sein und mit jemandem überhaupt nicht in Beziehung zu sein. Und das Seltsamste ist ja, dass du mit 99,99999% überhaupt nicht in Beziehung bist. Du hast ein paar Freunde, mit denen du in Beziehung bist, und du hast ein paar Feinde. Und den Rest kennst du nicht. Kennst du nicht. Bist du überhaupt nicht in Beziehung. Und dann gehst du Beziehungen ein, weil du krank bist. Weil du dir ein Auto kaufst. Weil du irgendwas machen willst. Immer glaubst du, du brauchst einen Grund dafür, um überhaupt in Beziehung, um überhaupt eine Beziehung einzugehen. Einen ganz besonderen Grund. Wie kann deine Wahrnehmung da eins sein? Widerspiegeln. Ist es nötig, dass deine Wahrnehmung eins sein widerspiegelt? Es ist überhaupt nötig. Wenn ich am Ende von Yin Yang nur wieder das Nichts oder die große Leere erreichen will, dann spielt das für mich keine Rolle. Aber was ist, wenn das hier das Nichts ist, die große Leere, die ich erfüllen will mit Heilung, mit Liebe, mit Beziehungen, mit Freude. Wenn ich das eine Gebot erfüllen will, tatsächlich, im Unterschied zu den Gesetzen, die ich brechen kann. Wenn ich aber ein Gesetz brechen kann, dann ist es kein Gesetz. Dann ist es nicht das, was ich ein Gesetz nennen sollte. Wenn es aber ein Gebot gibt und ich bin hier und ich erlebe, dass dieses Gebot nicht erfüllt ist, und zwar erfüllt, womit? Mit Liebe. Ich kann den Begriff erfüllen sehr wohl verstehen, wenn ich ein leeres Glas sehe, wenn ich einen leidenden Menschen sehe, dann sehe ich einen unerfüllten Menschen. Wenn ich einen ärgerlichen Menschen sehe, sehe ich einen unerfüllten Menschen. wenn ich einen Menschen sehe, der hasst, es kann niemand von Hass erfüllt sein, dann sehe ich nur einen unerfüllten Menschen. Wenn ich so denke, dann verurteile ich gar niemanden mehr dafür, dass er so hasst, dann denke ich auch gar nicht mehr, der ist voller Hass. Nein, kann er gar nicht sein, dem fehlt nur Liebe. Was ist, wenn ich so denke? Wenn ich denke, dem fehlt nur Liebe. Wenn ich denke, dass meinen Eltern nur Liebe gefehlt hat. Wenn ich denke, dass den Nazis im Dritten Reich nur Liebe gefehlt hat, was passiert dann in mir? Dann erwacht etwas. Dann will ich etwas geben. Dann nehme ich den anders wahr. Dann ist es Nächster, den ich lieben will. Und weil ich ihn liebe, muss ich ihm alles vergeben, was er nicht getan hat. Denn was will ich denn ohne Liebe schon tun können, wenn Liebe die einzige Macht ist, die es überhaupt gibt? Was tue ich denn da? Ich tue etwas, was meine Sinne täuscht. Meine Augen täuschen sich. Meine Ohren hören falsch. Mein Körper ist in einer ganz komischen Funktion. Ständig berichten mir meine Sinne von Dingen, aber ich bin von Sinnen. Meine Sinne nehmen mich überhaupt nicht wahr. Ich nehme alles Mögliche wahr, nur nicht mich. Ich nehme alles Mögliche wahr, nur nicht mich, wenn ich auf dich schaue. Ich bin also ich bin von Sinnen. Darum haben manche Lehrer mal gesagt, ja, komm doch endlich zu deinen Sinnen. Komm du doch endlich zu deinen Sinnen. Und zwar von innen. Von innen. Damit du endlich mit deinen Sinnen das wahrnehmen kannst, was du nur wahrnehmen kannst, wenn du dich nicht ständig opferst, sondern dich gibst. Wenn du dein Leben gibst, wenn du präsent bist. Wer aber ständig Angst hat, sein Leben zu verlieren, der wird es behalten. Wer aber nicht mehr Angst hat, der wird sich opfern. Wer aber diese Angst nicht mehr hat, der wird sein Leben geben, damit er es empfängt. Und was nehme ich dann mit meinen Sinnen wahr? Moment, dann nehme ich durch meine Sinne dich wahr. Nicht ich nehme mit meinen Sinnen wahr, das ist das eine, das ist aber nur das Äußere. Das Eigentliche ist es, dass ich durch meine Sinne dich wahrnehme, so wie du wirklich bist. Das geht aber nicht, wenn ich dich nach dem beurteile, was du auf deinem Teller hast oder welche Bücher in deinem Schrank stehen oder welche Musik du hörst oder welche Klamotten du anhast oder welche Symptome dein Körper irgendwo hat, dann nehme ich doch dich nicht wahr. Da hafte ich doch bloß an dem Äußeren, an dem, was sich wandelt, durch irgendwelche Bedingungen, von denen will ich aber nichts abhängig machen, denn ich bin frei. Ich kann eine andere Entscheidung treffen. Und das kann ich in jedem Augenblick. Ich will das Gesetz, nach dem ich erschaffen wurde, genau wie du, das will ich mit dem Inhalt des Gesetzes erfüllen. Mit der Liebe, mit der Freude, mit dem unverletzlichen Leben, das eben nicht bedroht ist. Und je mehr ich das tue, umso mehr werde ich bemerken, dass auch ein kranker Körper perfekt funktionieren kann. dass völlig, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Und das ist meine Auferstehung hier, wo ich selber, ich war irgendwo tot, ich, der Christus, war tot. Wie? Ich habe mich doch gar nicht gefühlt. Ich habe meinen Willen doch gar nicht geschehen lassen. Ich habe alles Mögliche gefühlt, nur nicht mich. Alles Mögliche scheint gelebt zu haben. Die Krankheit hat gelebt, der Ärger hat gelebt, die Wut hat gelebt, die Enttäuschung hat gelebt, alles Mögliche hat gelebt, nur Gott war tot. Aber was ist, wenn Gott hier ist und seinen Willen durch mich äußern will, mit dem Körper als Lernhilfe, als Kommunikationsmittel? Dann brauche ich eine andere Bedienungsanleitung für den Körper, eine andere Bedienungsanleitung für die Situationen, in die ich komme. Ein anderes Know-how, dann muss mein Geist anders funktionieren. Von völlig anderen Voraussetzungen ausgehend, und zwar von der Grundvoraussetzung heraus, dass ich von der Liebe Gottes erhalten werde. Aber das muss doch möglich sein, das zu erleben. Das muss doch möglich sein, das wahrzunehmen. Oder ist die Wahrnehmung mächtiger als Gott? Was ist, wenn jeder Körper eigentlich transzendent ist, also das Licht durchscheinen lassen kann? Wenn die ganze Welt transzendent ist, wenn es also keine solide, kompakte Materie ist, verdichtet, sondern transzendent, durchscheinend, wenn ich das Licht der Welt bin und Licht und Liebe sind eins, wenn Liebe alles durchdringen kann, wenn ich tatsächlich stattdessen Frieden sehen kann, wenn ich will. Dann muss ich das lehren. Dann muss ich es lehren, wenn ich es lernen will. Denn hier wird alles gelehrt. Das Lehren geht voraus, das Geben geht dem Empfangen voraus. Egal was das ist. Wir benutzen dafür den Kurs in Wundern als ein Mittel. Um den Geist wieder so weit zu bringen, dass es wirklich in dieser Welt überhaupt nichts gibt, wofür ich Angst haben muss. Und da hat jeder eine Funktion, die nur er erfüllen kann. Und da kann dir keiner was reinreden. Und du wählst den Zeitpunkt. Und es spielt keine Rolle, wenn du mit jemandem, der neben dir an der Ampel steht, in einer verpflichtenden Beziehung bist, oder jemand, mit dem du im Fahrstuhl bist, dann ist natürlich auch der Mensch, mit dem du vielleicht verheiratet bist, der ist auch eine verpflichtende Beziehung. Aber wir sprechen von unterschiedlichen Lernebenen, die dauern unterschiedlich lang. Und es steht dir frei, in deinem Lernen so voranzuschreiten, wie du das willst. Und dann kann es sein, dass der andere dir später nachfolgt. Wenn du aber ihn weiterhin vollkommen liebst, auch wenn er sich nicht mehr von dir geliebt fühlt oder sie, wenn du ihm vertraust, auch wenn er dir nicht mehr vertraut, wenn du ihn verstehst, auch wenn er dich nicht versteht, dann musst du wohl jemand sein, der vergibt. Denn nur jemand, der vergibt, kann jemanden verstehen, der ihn nicht versteht. Und jemanden lieben, der ihn nicht liebt. Und mit jemandem in einer Beziehung bleiben, der sich von ihm trennt. Weil du die Dinge anders wahrnimmst. Weil von dir eine ständige Heilung, eine ständige Güte, eine ständige Liebe ausgeht, die nicht irgendwohin projiziert wird und dann ist sie wieder weg, sondern die einfach bleibt. Wie ein anderes morphogenetisches Feld. Wie wenn du in einem anderen Element bist, das uns alle verbindet. Das ist aber die Erfahrung, die nur durch Lernen erreicht wird, weil in dieser Welt alles durch Lernen erreicht wird. Alles. Ganz eindeutig. Und du entscheidest, lehre nur das, was du lernen willst und mach dich nicht davon abhängig, was ein anderer lernen will. Lass ihm die Freiheit. Wir sind keine Prediger. Wir warnen auch niemanden. Ja, wenn du das machst, wirst du nochmal sterben. Na und? Das macht doch nichts. Es ist doch eine freie Entscheidung. Aber ich wähle natürlich die Gefühle. Und ich wähle natürlich das, was ich lernen will. Und da ist der Wille, weil die Beziehung verpflichtend ist, also untrennbar, nehmen wir einfach einen anderen Begriff dafür, ist der Wille frei. Und am Ende, also dann, wenn jeder Geist sich dafür entschieden hat, dann treffen sich sowieso alle wieder. Aber für diese Welt gilt, diese Welt ist sehr müde. Angst macht müde, Angst ermüdet. Wir sind diejenigen, die anderen Geistes werden wollen, weil wir begriffen haben, dass wir so lange leiden werden und leiden müssen, bis wir begriffen haben, dass wir das nicht müssen. Wirklich nicht. Das geht aber nur, wenn Leid faktisch gesehen sinnlos geworden ist. Und deshalb brauchen wir so Begriffe wie, das greift meine Unverletzlichkeit an. Weil irgendwann im Geist, dein Geist, der ist immer noch Teil von Gottes Geist. Er wird, in deinem Geist ist etwas, das das dankbar versteht. Dein Geist freut sich, wenn du solche Dinge lehrst. Weil er dann endlich verstehen kann, was ihm auch wirklich entspricht. Und je mehr dein Geist das versteht, umso mehr wirst du bemerken, wie dir dein Geist hilft, weiter in diesen inspirierenden Gedanken zu bleiben. Denn alles, was wir lehren, entspricht der wahren Natur des Geistes. Ich muss meinen Geist nur damit vertraut machen. Das ist Nahrung für meinen Geist. Das tut meinem Geist gut. Da fühlt sich mein Geist wohl. Und je wohler er sich fühlt, umso mehr bemerke ich, dass mein Geist tatsächlich lebt. Dass mein Geist ein Teil von mir ist, nicht der Körper. Dass ich mit meinem Geist eins bin. und dass mein Geist wieder beginnt zu lieben und nicht ständig Angst zu haben vor irgendetwas, was mein ganzes Gewahrsein der Welt im wahrsten Sinn des Wortes heilt und ich natürlich glücklich werde, ganz klar, wo ich vorher gar nicht glücklich werden konnte. Und ein ungeheures Bedürfnis in der ganzen Welt sehe nach dieser Freiheit, nach dieser Güte, nach dieser Weisheit. Das ist die Weisheit des liebenden Herzens, wenn du keinen Unterschied mehr zwischen Herz und Geist machst. Ja, danke.